Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast in der Podcast-Reihe des Kölnischen Stadtmuseums Köln erzählen. Inspiriert wurde dieser Podcast von der Sonderausstellung Der Ball ist bunt, Blicke auf den migrantischen Fußball in Köln hier im Foyer des Museums. Hinter uns liegt eine aufregende Zeit, nämlich eine Europameisterschaft, die in Deutschland viele Menschen begeistert hat. Wir möchten deshalb einmal ganz grundsätzlich die Frage stellen, inwieweit Fußball eine alle Menschen verbindende Kraft in unserer Gesellschaft sein kann. Ja, und da freue ich mich sehr, dass wir Shari Reeves als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Shari kennen sicher einige von Ihnen noch als Moderatorin von der Fernsehsendung Wissen macht A. Doch sie war auch, und das wissen vielleicht nicht so viele Menschen, auch viele, viele Jahre Profifußballspielerin in der Bundesliga. Und heute ist sie unter anderem Moderatorin, Autorin, Sportreporterin und Sportbotschafterin der Stadt Köln. Hallo Shari, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Und mit dabei in unserer Gesprächsrunde ist Leon Huffer. Er hat die Sonderausstellung Der Ball ist bunt hier auf die Beine gestellt und durch ihn erfahren wir einen Einblick in die Geschichte des Fußballs von fußballbegeisterten Menschen, die aus anderen Ländern nach Köln gekommen sind. Herzlich willkommen, Leon.
Ja, danke sehr.
Fangen wir mal mit der EM an. Das Motto der EM in Deutschland war United by Football, also vereint durch Fußball in Europa. Shari, du warst in der Motto-Findungskommission des DFB. War das für dich ein guter Slogan?
Ja, also wir hatten, also der war ein bisschen abgewandelt bei uns, der hieß Fußball verbindet, aber es soll ja das Gleiche ausdrücken natürlich. Ich fand das nur bedingt sehr passend. Grundsätzlich kann man den Fußball immer stellvertretend als Sportart dafür sehen, dass es natürlich eine Begegnungsstätte ist, wo sich Menschen begegnen mit vielen verschiedenen Hintergründen. Und da geht es nicht nur um die sozialen Hintergründe, es geht natürlich auch um die nationalen, internationalen Hintergründe und so weiter. Ich war allerdings der Meinung, dass es emotional gesehen für viele Menschen, wie beispielsweise die aus meiner Community, um das jetzt mal ganz bewusst anzusprechen, nicht immer so ein glücklicher Zufall war, gerade im Fußball, weil es sehr häufig um Diskriminierung ging. Es ging sehr häufig um das Thema Rassismus. Und da ist es natürlich ganz schwierig zu sagen, da ist sowas wie eine Verbindung entstanden in dem Moment. Und deswegen dachte ich mir, und man hat es jetzt auch bei der Europameisterschaft in irgendeiner Weise auch gesehen, dass es sehr schnell, gerade in den deutschen Medien auch von Anfang an Diskussionen über Kylian Mbappé gab, wo ich mich total gewundert habe. Also immer, wenn ich irgendwas gelesen hatte in den Zeitungen, dann war es was über ihn. Und ich dachte so, hey, lass uns doch über unsere Spieler sprechen. Aber man hatte quasi immer sehr häufig die Franzosen dazwischen. Und das fand ich ein bisschen unglücklich. Oder es war Rüdiger. Oder es war, damals bei einer WM war es beispielsweise ein Boateng. Also es sind halt häufig ganz gezielt bestimmte Spieler, die natürlich eben entweder aus deutscher Sicht gesehen einen migrantischen biografischen Hintergrund haben oder in anderen Ländern eine dunkle Hautfarbe haben. Und darum fand ich, er verbindet emotional zumindest gesehen nicht immer so.
Leon, jetzt mal aus deiner Perspektive, du liebst ja auch den Fußball sehr. Fandest du das okay oder was war so deine Sicht auf diesen Slogan?
Ich glaube, ich würde mich Shari auf jeden Fall anschließen. Ich sehe das ähnlich und ich finde, das hat auch so ein bisschen die EM dann im Laufe der Zeit gezeigt. Es gab natürlich irgendwie schöne Begegnungen, auch hier im Stadtmuseum. Aber maßgeblich ist irgendwie bei mir ein ungutes Gefühl geblieben bei vielen nationalistischen und rassistischen Ausschreitungen und vor allem die im Stadion stattfinden. Und da ist ein bisschen die Frage, wie geht man damit um, vor allem als so internationales Großevent. Genau, was davon ist dann tatsächlich irgendwie so nur ein schöner Slogan, aber wird dann irgendwie auch von der UEFA oder von weiteren größeren Stellen nicht weiter irgendwie ernsthaft bekämpft und irgendwie angesprochen, sondern es bleibt dann eben auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich glaube, da ist es eigentlich, also ich sehe da viel mehr Potenzial in den kleinen Vereinen, die eigentlich sich dagegen stemmen, als dann in den großen Strukturen.
Welche Rolle spielen da die Sportkommentatoren? Ich meine, sie bringen ja die Spiele rüber zu den Menschen.
Ja, große Rolle. Also in erster Linie haben wir natürlich sehr viele Sportkommentatoren und Kommentatorinnen, wobei die Mädels, muss ich sagen, zu 99% alles ehemalige Spielerinnen sind. Das ist nochmal was anderes. Wir haben unter den männlichen Sportkommentatoren weniger ehemalige Profispieler. Ich meine, es war mal einer dabei, der Verbandsliga gespielt. Das war bei den Männern zu dem Zeitpunkt damals schon recht hoch. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Verbandsliga musst du im Männerfußball schon auch Fußball spielen können, auf jeden Fall. Und leider ist es gerade im Fußball, anders als im Basketball, ich weiß nicht, wer von euch die Basketball-Weltmeisterschaft gesehen hat, da war es wirklich, es war sehr viel faktisch im Kommentar, und beim Fußball ist es sehr häufig so nach dem Motto, ich nenne es jetzt mal ganz oberflächlich, ich glaube, der hat heute die falschen Schuhe an, der rutscht immer weg. So. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch schon mal Spieler, wo ich sehr oft bemerkt habe, dann ist es der Rüdiger schuld. Da fällt halt das Tor, dann war es der Rüdiger schuld. Oder es fällt ein anderes Tor, dann war es der Boateng schuld. Der spielt jetzt zwar nicht mehr mit, aber ich kann ja nur dieses Beispiel bringen. Und das merkst du bei Kommentatoren ganz schnell. Oder der Sané. Sané ist sowieso die ganze Europameisterschaft alle schuld gewesen, auch wenn er auf der Bank saß. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, das mag sein. Aber man merkt schon auch, da sitzt was im Kopf. Und ich will denen das gar nicht vorwerfen. Das ist ja bei Trainern, hast du das häufig auch leider so, oder Trainerinnen, die haben das irgendwie, man wächst ja schon damit auf, da ist was im Kopf und das kommt in dem Moment raus, ohne dass jemand drüber nachdenkt, geschweige denn das auch wirklich so meint, wie er das sagt. Und darum verstehe ich das oft, wenn Leute sagen, ich habe das gar nicht so gemeint, ja, ohne das jetzt zu entschuldigen.
Ja, also es gab auch so eine Erhebung, dass Sportkommentatoren, Kommentatorinnen, zum Beispiel, wenn es um Sportler geht, also Fußballer mit Migrationshintergrund, meistens so die Ausdauer hochleben lassen, ja, und bei, sagen wir mal, weißen Sportlern dann eher davon sprechen, ja, das haben die klug gemacht und das war eine smarte Strategie. Ist dir das auch schon aufgefallen, oder?
Ja, es gibt eine interessante Studie darüber, wer das gerne mal nachlesen, ich glaube, da willst du auch drauf hinaus gerade, die nennt sich Racism Stacking, und da ist herausgefunden worden, dass vornehmlich im deutschen Fußball, man muss sagen, die Franzosen praktizieren es nicht mehr so, man sieht es ja, ich glaube, da war gar keine Position mehr, wo nicht ein schwarzer Spieler gestanden hat bei der letzten Europameisterschaft, soweit ich mich erinnere, vielleicht war, gut, Rabiot war noch dabei und Griezmann, wenn er gespielt hat, aber im deutschen Fußball ist es tatsächlich so, dass die dunkelhäutigen Spieler auf der Außenbahn spielen. Im American Football war es bis vor kurzem so, dass der Quarterback immer der intelligente weiße Spieler sein musste. Das hat man mittlerweile auch geändert, natürlich. Und bei uns in Deutschland, ich sage immer, ist es aber auch so, dass selbst unser Bundestrainer immer ein deutscher Trainer war. Und da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht auch schon mal anfängt, mal einen Trainer zu nehmen, der vielleicht aus einem anderen Land kommt. Weil da könnte man schon mal so eine kleine Idee reinbringen oder eine Note setzen, aus meiner Sicht. Aber ja, der Stürmer ist nicht schwarz, weil das eine verantwortungsvolle Position ist. Da werden die Tore geschossen und das kann er ja nicht. Der Torwart ist natürlich auch nicht schwarz. Das ist auch eine sehr verantwortungsvolle Position. Der Innenverteidiger ist ja scheißegal. Auf den können wir schieben, wenn wir ein Tor fangen. Es klingt ein bisschen krass, aber es ist natürlich, wenn man es mal ein bisschen beobachtet, ist das so. Jemand, der betroffen ist, der sieht und spürt das auch noch mal eher, ohne das jetzt zu übersteigern, das Ganze. Und dann haben wir natürlich die Person des Spielmachers, ob das jetzt der Achter ist oder der offensiv-defensive Sechser, je nachdem, welches Spielsystem man hat. Da ist es tatsächlich so, dass auf diesen Positionen Menschen mit dunkler Hautfarbe in der deutschen Nationalmannschaft nicht spielen. Und wir hatten mal einen, ja, Kakao, aber der war halt Brasilianer. Und das macht den Riesenunterschied nochmal aus zu einem Afrikaner. Und das ist etwas, was man Racism Stacking nennt. Ich glaube auch, dass es im deutschen Fußball in der Zukunft in eine völlig andere Richtung gehen muss, weil sonst wird man international gar nicht mithalten können. Also das hat man jetzt im Vergleich gesehen. Und ein letztes vielleicht noch, was ganz spannend ist, das ist den wenigsten Menschen aufgefallen. Wir hatten in den letzten 4 Mannschaften, die noch im Turnier waren, das waren die größten Kolonialmächte, die ehemaligen der Welt. Und ich glaube, es ist kaum jemand aufgefallen. Und wenn man mal sieht, wer die einzelnen Spieler waren, selbst bei den Spaniern auf der Außenbahn waren es 2 dunkelhäutige Spieler, die das Spiel entschieden haben letztens oder das ganze Turnier. Wir hatten es in der englischen Mannschaft, in der französischen Mannschaft und ich meine, es war die niederländische Mannschaft sogar noch, wenn mich nicht alles täuscht. Die 4 waren es, genau.
Ja. Ja, Leon.
Ja, und vielleicht auch da, zumindest bei zwei fällt mir jetzt direkt ein, dass sich eben diese Spieler irgendwie damit konfrontiert sehen. Also in England, als Bukayo Saka einen entscheidenden Elfmeter verschossen hat und daraufhin wochenlang einen Shitstorm auf Social Media hatte.
Bei der WM letztens.
Genau. Und bei Frankreich hat die argentinische Nationalmannschaft nach Gewinn der Copa America so rassistische Gesänge gegen die gebracht, also genau gegen diese Mannschaft. Und das zeigt ja, wie allgegenwärtig das irgendwie gerade ist, vor allem aber halt eben auch im Profisport.
Ja, es war für uns, würde das gerne nochmal da anknüpfen an diese Weltmeisterschaft, als die Jungs zum Elfmeterpunkt gegangen sind. Das mag man kaum glauben, aber die komplette Black Community in Deutschland hat die Luft angehalten in dem Moment, weil es ganz klar war, wenn die jetzt verschießen, haben wir so verkackt in dem Moment. Und dann verschießen die auch noch. Und darum war es halt so schön, dass die jetzt bei der Europameisterschaft alle trafen. Also nur um das dann nochmal zu ergänzen.
Gut, also ich will aber nicht locker lassen. Es muss doch irgendwas jetzt bei der EM, gehe ich jetzt nochmal hin, Verbindendes sein. Also wenn ich so an diese Bilder feiernder Fußballfans aus verschiedenen Ländern denke, wie die sich umarmt haben, einander zugeprostet haben. Ich meine, die hüpfenden Niederländer und die gut gelaunten Schotten. War da nicht zumindest in diesem Großereignis so etwas wie ein Wir-Gefühl, so nach dem Motto, Fußball verbindet?
Ich versuch's mal. Natürlich gibt es daran positive Momente. Also ich habe es gerade eben schon mal irgendwie so erwähnt, dass weil wir jetzt diese Ausstellung hier haben und die auch so von der Straße ganz gut sichtbar sind, die viele von den schottischen Fans, die irgendwie diese Stadt unsicher gemacht haben, halt einfach mal hier reingekommen sind und mal so geguckt haben. Und das sind natürlich irgendwie nette Momente und das ist schön und irgendwie auch ein positives Erlebnis. Ich glaube, die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich, kann man positive Momente haben, obwohl so eine EM natürlich grundsätzlich durch Nationalismus irgendwie getragen ist und man in Nationalteams irgendwie antritt und in sportlicher Konkurrenz irgendwie zueinander steht. Wie viel Zusammenhalt ist da irgendwie möglich? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, so die Schotten waren so sportlich so irrelevant, dass es dann auch irgendwie nicht so schlimmer, so gut mit denen zu sein, als dann irgendwie der spanische Spieler den Ball wahrscheinlich mit der Hand getroffen hat, sind alle Deutschen total durchgedreht. Und noch Wochen danach wird er ausgebuht. Da hört das irgendwie auf und da muss man sich, glaube ich, da muss man sich Gedanken drum machen, weil das tatsächlich eine Entwicklung ist, finde ich ganz wild.
Ja. Aber daran sieht man, dass der Fußball wirklich verbindet, wenn der Wochenende ausgepfiffen wird. Das war jetzt ironisch gemeint. Also anknüpfend daran würde ich ganz gerne noch sagen wollen, natürlich gibt es irgendwie das gemeinsame Gefühl, das einen verbindet, weil man diesen Sport so liebt. Und man sieht das gerade, wenn man ins Stadion geht, dieses Gefühl, dieses gemeinschaftliche Gefühl. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich zum FC gehe, merke ich den Menschen vorher schon an, wie der FC spielt. Das ist ganz komisch. Das hängt immer so ein bisschen auch vom Publikum ab. Und da zeigt es diese Verbundenheit, dass es wirklich auch verbinden kann. Bei der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft, das sind Milliardenspiele, von denen wir hier reden, da geht es um so, so, so viel Geld. Und ich glaube, da geht es ein Stück weit natürlich zwangsweise verloren auch. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich will die Franzosen noch nicht in Schutz. Ich bin immer Frankreich-Fan, weil ich sage ganz ehrlich, der westafrikanische Kontinent ist mir da näher in dem Moment. Auch fußballerisch finde ich es einfach geil. Ja, sie haben sehr defensiv gespielt, gehört aber auch beim Fußball dazu. Muss man eben auch leisten können. Das ist eine Turniermannschaft, die wissen halt, wann sie auspacken müssen. So. Aber manchmal habe ich bei diesen ganzen Mannschaften das Gefühl, die sind overpaced. Das ist das Erste, weil die wirklich Pokal spielen, Verein spielen, Champions League spielen und weiß nicht, was hier noch alle spielen. Und dann kommen sie zu einer Europameisterschaft und dann gucken sie vielleicht vom Schlafengehen jedes Mal, ohne dass es böse gemeint ist, auf ihrem Konto stand und sagen, sie ist nicht so schlimm, wenn ich morgen rausfliege, ich habe sowieso schon 30 Millionen da drauf. So. Mhm. Und auf der anderen Seite im Breitensport, da hast du vielleicht noch junge Spieler, die noch die Chance haben, doch noch ganz nach oben zu kommen und die gucken sich vielleicht in ihren Räumlichkeiten um und sehen, okay, wir sind eine Großfamilie mit wenig Räumen und hier habe ich noch die Chance, irgendwie hier rauszukommen und auch noch was leisten
Schari.
Zu können.
Das ist eine Erfahrung, die du ja selber gemacht hast. Du hast ja einen besonderen Weg in den Fußball genommen, schon von der Straße fast aus.
Ja, also es gab diesen italienischen Jungen, der sich nie dreckig machen durfte, aber ein Granatenfußballspieler, was ungewöhnlich war, weil die Italiener spielen ja eigentlich in der Regel sehr gerne Fußball und ich habe immer mit Jungs gespielt.
In Köln?
In Köln, genau, war eine typische Straßenkickerin und das Tolle daran, ich bin nie als Letztes gewählt worden. Das sprach also für die Tatsache, dass ich spielen konnte.
Warst du das einzige Mädchen?
Immer das einzige, das war eine andere Zeit. Heutzutage ist es ja eher gewöhnlich, wobei das rückläufiger ist, also Mädchenfußball wird leider wieder weniger, muss man sagen. Es war so, dass ich also immer mit den Jungs gespielt habe und dann ist dann irgendwann meine Schwester auf die, wie ich finde, nicht sehr glänzende Idee gekommen, mich mit zum Verein zu schleppen, weil sie spielte schon da. Und sie war total angesagt, aber sie fand sich ganz toll. Und als ich dann kam und die Trainer dann gesehen haben, wie gut ich bin, bin ich ja quasi an meiner Schwester vorbeigezogen. Und dann haben die gesagt, okay, wir kommen jetzt nach Hause und sprechen mit deiner Mutter. Und das ist halt so ein Ding, ne? Wenn du mit einer afrikanischen Mutter sprichst, willst du sie davon überzeugen, dass dein Mädchen Fußball spielen soll. Das ist irgendwie, da kannst du auch gegen die Wände reden den ganzen Tag, das bringt nichts. Und die haben wirklich 3,5 Stunden, ich will behaupten, auf meine Mutter eingeredet regelrecht und sind aufgestanden. Und meine Mutter sagt, nee, das machen wir nicht. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich wollte unbedingt Fußball spielen. Und es war auch zwangsläufig so, dass ich viele Freundinnen plötzlich hatte, weil es ging ja nur ums Fußballspielen und nicht um die Hautfarbe. Und dann habe ich dann natürlich mir angeguckt, wie die Unterschrift von meiner Mutter geht. Und die war nicht so schwer. Die war wirklich nicht so schwer. Dann habe ich die halt gemacht, die Unterschrift. Und damals musste man so einen Arzttest, ich weiß nicht, ob man das heutzutage immer noch macht, keine Ahnung. Man musste zum Arzt, ist man getestet worden, ob man körperlich fit war. Und dann bin ich dann dahin. Und das hat alles, und das hat ein bisschen was gekostet. Das hat mein Taschengeld. Ich habe das echt von meinem Taschengeld bezahlt. Mhm. Und habe dann letzten Endes bis in die Bundesliga auf den Spielerpass gespielt, deren Unterschrift ich irgendwann mal selber gemacht hatte. Also von daher.
Wie war denn deine Erfahrung jetzt im Fußballclub? Also in der Schule, schon in der Grundschule hast du ja schon eine Menge Diskriminierung erlebt. War das denn dann in deinem Fußballverein anders?
Ja, in der Grundschule selber, ich war im Internat bei den Ursulinen, hier um die Ecke direkt, und nachher auf dem Gymnasium auch bei den Ursulinen. Das war natürlich so, dass ich auf einer reinen Mädchenschule war und ich war die Einzige, die Fußball spielen konnte und eine Nonne. Also das war irgendwie ein bisschen dürftig. Aber die war gut, die war wirklich richtig gut. Und das war für mich natürlich nicht so schön. Also sozial gesehen, ich hatte nur Probleme in der Schule, bin gemobbt worden vom ersten Tag. Ich habe eigentlich meine komplette Schulzeit, also da bin ich halt gemobbt worden. Und wenn ich dann zum Fußball gegangen bin, habe ich genau das Gegenteil erlebt. Und da habe ich dann letzten Endes immer das Gefühl vermittelt bekommen, wir sind eine Community, wir gehen gemeinsam auf den Platz, wir sind gemeinsam stark, wir erreichen das Ziel gemeinsam. Und ich muss dazu sagen, es waren alles Mädels, die auch in Köln-Kalk wohnten, auf der anderen Rheinseite. Ich habe eine Zeit lang da gelebt, als ich ein junger Mensch war. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hat man natürlich sehr viele schwierige soziale Hintergründe und auch deren einzige Chance war es, durch den Fußball irgendwie erfolgreich zu werden. Nicht nur meine, auch deren Chance. Ich hatte das große Glück, ich war mit einem anderen Mädel, muss ich sagen, wir waren die Einzigen, die auf dem Gymnasium waren. Das heißt, wir hatten noch einen zweiten Weg. Also die meisten von denen waren entweder, heutzutage nennt man das Förderschule oder auf einer Hauptschule. Ich hatte das Glück, auch durch mein Talent, was wir alle hatten, entweder den Fußballweg zu gehen oder eben jobmäßig erfolgreich zu sein. Und von daher muss ich sagen, das war sehr, sehr vorteilhaft, aber auf der anderen Seite war das für mich das wichtigste soziale Auffangnetz, was ich hatte. Wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, also ja, ich wäre jetzt nicht irgendwie auf der Straße gelandet oder hätte krumme Sachen gemacht oder so, das haben meine Geschwister schon gemacht, aber nein, Spaß. Aber das hat mir sehr geholfen.
War diese Welle der Unterstützung für dich auch spürbar, als du dann Profifußballerin geworden bist?
Du meinst jetzt von meiner Familie her?
Nein, oder? Jetzt vom Fußballverein. Du bist ja dann in die Bundesliga gekommen.
Ja, ich hatte eine Fürsprecherin, das war Tina Teune. Man kennt sie noch unter Tina Teune-Meyer. Das ist die ehemalige Nationaltrainerin der Frauennationalmannschaft vor Sylvia Knight und vor Steffi Jones und vor Martina Voss-Tecklenburg. Und Tina war sehr früh schon verliebt in afrikanische Spielertypen, muss ich sagen. Sie hat immer gesagt, die sind sehr athletisch, und was ja auch stimmt. Das ist im Frauenfußball bei den Männern nicht so, aber im Frauenfußball ist das tatsächlich so. Da gibt es nochmal vom körperlichen Aufbau her einen großen Unterschied. Da kommen die Mädels sicherlich irgendwann ran, da sind sie aber körperlich noch nicht. Und deswegen hat die mich sehr gefördert. Die wollte hat mich dann in die U16 geholt, ich habe U19 gespielt und dann habe ich irgendwann aufgehört, dort zu spielen, weil ich habe noch unter Gero Bisanz trainiert damals und Gero Bisanz war alles andere als ein Fürsprecher, was Menschen mit Migrationshintergrund anbelangte. Ja, das war nicht so, das war ein falscher 50er, um das mal so in den Kölner Tönen auszusprechen. Und der hat mir kein gutes Gefühl vermittelt. Der hat auch dann, um mich loszuwerden, zu mir gesagt, hast ja eh keinen deutschen Pass, wirst sowieso nie Nationalmannschaft spielen und so. Und das habe ich Tina auch nie erzählt. Ich bin dann irgendwann zu meinem Trainer gegangen und als ich nochmal in die U19 eingeladen werden sollte, habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Meinem Trainer die Geschichte erzählen und gesagt, ich möchte da nicht mehr hin, ich fühle mich da nicht wohl. Weil ich hatte, wie gesagt, so ein tolles soziales Auffangnetz mit meiner Mannschaft. Das waren so tolle Mädels, wirklich. Also wir haben uns auch fast jeden Tag zum Kicken getroffen und wir haben uns so auch immer getroffen zum Spielen und so. Und deswegen war das für mich ganz klar, das ist mein Zuhause und das ist so ein bisschen fremd und das möchte ich nicht, da fühle ich mich halt nicht so wohl.
Also ein Fußballverein kann helfen, sich vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen in einer Gesellschaft, wo Menschen mit Migrationshintergrund es immer wieder schwer haben. Das ist auch ein bisschen Thema deiner Ausstellung. Das hat mich auch total verwundert, dass auch schon beim FC Köln ganz früh ein türkischer Nationalspieler gespielt hat und daraus ist ja dann ein migrantischer Fußballverein entstanden. Vielleicht magst du uns die Geschichte erzählen, Leon.
Richtig gerne. Ich glaube, ich würde einmal noch eine Rückfrage an Shari stellen, für mich, weil ich gerade aufgekommen ist. Du hast ja gesagt, dass du am Anfang in Kalk, das war dann wahrscheinlich die Borussia Kalk. Ja, klar, natürlich, sorry. Warum haben die sich so dafür eingesetzt? Waren das einfach Leute, die da Bock drauf hatten, die genau dein Talent erkannt hatten? Oder war der Verein strukturell eigentlich darauf ausgelegt, so Eltern davon zu überzeugen, ihre Töchter jetzt mal zum Fußball zu schicken? Oder war das einfach, also genau, oder wie glaubst du, kam das dazu, dass die sich da so engagiert haben?
Borussia Kalk war wirklich die Talentschmiede Kölns, muss man sagen. So. Das, also die hatten unglaublich viele Jungs, die sehr, sehr gut waren damals und auch Mädels. Deswegen, also wir waren von, was die Talente anbelangt, in einer Mannschaft, wo, sagen wir mal, ungefähr 20 Spielerinnen, waren 11 Spielerinnen bei der U16 damals. Also es war schon eine Top-Mannschaft gewesen.
Okay, danke. Ich kenne die von heute eher als, also genau, ich weiß nicht, welche Liga die spielen, ich will da niemanden verletzen, aber mit einer eher so Kreisliga-Mannschaft mit einer ganz coolen Fanszene. Deshalb. Genau, jetzt zu der Frage.
Also zu dem türkischen Nationalspieler.
Josh Kuntasch ist 1959 nach Köln gekommen und war der erste türkische Spieler beim FC und in der damals noch nicht gegründeten Bundesliga, also es war quasi der Vorläufer der Bundesliga, die höchste deutsche Spielklasse und hatte in Istanbul studiert, war Teil des türkischen Teams 1954 bei der Weltmeisterschaft in Bern, die uns natürlich allen ein Begriff ist und genau, war dementsprechend schon ein guter Fußballspieler und ist dann eigentlich über Umwege zum FC gekommen. Er hat irgendwie zufällig auf einem Turnier vorher den damaligen Präsidenten kennengelernt und ist dann tatsächlich einfach mal nach Köln gefahren, wo ihm ein Probetraining quasi versprochen war. Ist dann am Bahnhof gelandet und hat mit seinen zwei, drei Wörtern, die er irgendwie auf Deutsch konnte, sich irgendwie durchgeschlagen, hat einfach beim FC angerufen, was im Telefonbuch stand, einfach angerufen, der Präsident ist dran gegangen und das war damals anscheinend noch so, I don't know. Und dann wurde er von der Frau vom Präsidenten abgeholt und war dann halt quasi dadurch Spieler beim FC Köln. Der war auch sehr gut und hat dann auch in seinem ersten Jahr 1959 die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen. Damals war quasi das noch so viergeteilt, wie jetzt so Regionalligen funktionieren. Und waren dann auch in der Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft. Und ich glaube, da ist das auch nochmal ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Genau, er eigentlich als so Stammspieler, der die Spiele alle gemacht hatte im regulären Spielbetrieb. Und das Finale auch gegen den HSV durfte er dann nicht mitspielen, weil es Ansage vom Verein war, dass nur deutsche Spieler das Spiel mitspielen sollen. Und dementsprechend ist er nicht nur auf die Bank gesetzt worden, sondern war quasi gar nicht erst Teil des Teams. Im Nachhinein gibt es dann so Anekdoten, wie ehemalige Mitspieler von ihm sagen, Josh Kuhn, hättest du mitgespielt, hätten wir das auch gewonnen, weil der FC verliert es leider. Und im Jahr danach wird dann die Bundesliga gegründet und er verlässt allerdings den Verein schon wieder, spielt dann noch beim Bonner SV und später bei Fort Niel, weil er dann eben auch bei den Fortwerken anfängt, als Analyst zu arbeiten. Und das ist dann so ein bisschen die nächste spannende Entwicklung in seinem Leben, weil er dann eben bei Ford arbeitet und die Zeit der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen beginnt. Er allerdings schon einige Jahre in Deutschland ist, studiert hat und in diesem Betrieb eine ganz andere Rolle einnimmt als Analyst, aber trotzdem von der sehr deutschen Seite immer so hochgehalten werden soll als irgendwie so integratives Vorbildprojekt und auch irgendwie gezeigt werden will, er das gar nicht möchte und auch da seine Rolle nicht drin sieht und auf der anderen Seite auch die einzige Connection der türkischen GastarbeiterInnen nach Deutschland ist, der beide Sprachen spricht, der vielleicht auch irgendwie vermitteln kann. Das ist eine relativ schwierige Angelegenheit. In diesem Prozess wird dann der Verein Judumsburg Köln. Und er ist eben der erste Vorsitzende. Und da geht es eben darum, nicht nur irgendwie einen Fußballverein zu gründen, sondern auch irgendwie eine kulturelle Heimat für die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und irgendwie türkische Menschen in Köln zu finden. Weil als Josh Kuntasch nach Köln gekommen ist, war der 18. Türke in Köln. Und da zählen alle mit, die so in der Botschaft arbeiten. Also es gab einfach diese Community nicht. Und die ist dann entstanden. Und er ist ein ganz entscheidender Baustein tatsächlich drin in so einer Community in Köln, die so connected ist zum Fußball. Den Verein gibt es leider nicht mehr, die sind 2008, glaube ich, pleite gegangen. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Projekt, was er irgendwie lange mitbegleitet hat und wirklich den Kölner Fußball geprägt hat. Aber so als Figur gar nicht so präsent ist. Er mag das, glaube ich, auch selbst nicht so gerne, aber er ist schon auch so in der ein Ehrenspieler vom FC und so. Und das auch zu Recht auf jeden Fall.
Das ist auch toll, ne, dass jetzt einmal ein Profifußballer da auch an der Basis was anschieben konnte für fußballbegeisterte türkische Menschen. Aber er hat eben auch in seinem Betrieb bei Ford dafür gesorgt, dass Menschen, die da an den Fließbändern standen, sportlich was machen konnten, etwas gemeinsam mal spüren. Wir machen das zusammen. Das war aber auch zum Beispiel für andere Migrationsgruppen ein wichtiger Weg, also für fußballbegeisterte Männer natürlich, etwas miteinander zu machen, sportlich zu machen, eine Begeisterung zu leben.
Ja, also vor allem Männer, das ist parallel zu der deutschen Entwicklung des Frauenfußballs irgendwie auch zu sehen. Aber ja, das waren, glaube ich, wichtige Teile, weil genau viele Gastarbeiter natürlich gerne Fußball gespielt haben und sich irgendwie da so selbst organisiert haben, aber lange nicht am deutschen Betrieb teilnehmen durften. Also der DFB war da ein bisschen strikt und hat sich da erst geöffnet, als so als es eigentlich nicht mehr ging und eigentlich schon zu spät war. Und da gab es ganz spannende Beispiele von so einer Selbstorganisation, wo es auch irgendwie um eine Kultur ging und nicht nur irgendwie um Fußball, sondern auch darum, die eigene Kultur irgendwie zu zelebrieren und auch zu zeigen. Und war sehr erfolgreich. Und man sieht da auch Beispiele, wie relativ schnell auch deutsche Spieler zu diesen Vereinen und Mannschaften zustoßen, weil die eben merken, ey, es ist irgendwie viel sehr entspannt und viel cooler als eigentlich so, wie wir das bisher kennengelernt haben. Das kann man schon als Erfolgsgeschichte werten. Auch der Verein Casa España aus Köln, den es immer noch gibt, der sich auch aus spanischen Gastarbeitern gegründet hat und der sehr, sehr erfolgreich ist. Und mittlerweile ist da vor allem der Name übrig geblieben, aber die das schon immer noch hochhalten, genau diese Tradition zu haben und diese Historie. Und die ist einfach sehr wichtig und auch ein Teil von Köln und von diesem Land.
Der afrikanische Fußballverein, der ist erst 2016 gegründet worden. Hätte es dir geholfen, Shari, wenn es schon so einen Verein gegeben hätte zu deiner Zeit? Oder hättest du gedacht, nö, brauche ich nicht, ich möchte hier in einem sogenannten deutschen Fußballverein starten?
Ich wollte deutsche Nationalmannschaft spielen. Das war ganz klar, also das war mein Ziel. Ne? Ich wollte schon auch den Adler auf der Brust haben, also sage ich ganz ehrlich, weil wenn es eine gute Mannschaft gewesen wäre, in dieser afrikanischen Mannschaft, dann okay, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt im Frauenfußball wäre es ein bisschen mau gewesen, da gab es nicht so viele afrikanische Mädchen, die gespielt haben. Von daher, das hat für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich finde es gut, dass es das gibt, weil man sich da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders organisiert. Und es ist ja auch wichtig, dass man für den Fall, dass mal was in Richtung Rassismus passiert oder Diskriminierung, man auch eine Anlaufstelle hat, weil man sich ja untereinander viel besser connecten kann, was das anbelangt. Weil mehr ist immer besser als alleine. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt mehr geholfen hätte. Aber ich wäre schon auch stolz gewesen, wenn es das gegeben hätte. Ja.
Das Problem, ich habe es ja angesprochen, du konntest jetzt auch Frauen gar nicht ins Bild nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da braucht es einfach noch Zeit für Frauenmannschaften im migrantischen Fußballvereinswesen. Ne? Mhm.
Ja, und ich glaube, auch wenn man in den 60ern irgendwie im deutschen Fußball geguckt hätte, wäre das irgendwie mau gewesen.
Es ist sogar heutzutage schwierig, um das noch zu ergänzen an dieser Stelle, was Mädchen mit biomigrantischem Hintergrund anbelangt, weil es wird echt weniger. Ne? Also so insgesamt ist es rückläufig und auch da wurde ich mal gefragt, was ich glaube, woran das liegen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass in vielen dieser Familien das einfach auch nicht gern gesehen ist. Also das wäre jetzt so meine Erklärung, was ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis heraus höre, dass das immer noch so ist, dass es da eine strenge Hand gibt oder dass man das nicht gerne sieht und so weiter. Also ist sicherlich nicht bei allen so, aber ich weiß, dass es bei ganz vielen so ist. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass es so ist.
Ich fand das total interessant in Richtung Bundesliga, dass bis 2006 die Zahl der ausländischen Spieler in den Mannschaften der Bundesliga begrenzt worden ist. Das ist erst zur Saison 2006, 2007 aufgehoben worden. Aus Sorge, so habe ich gelesen, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Mannschaften. Ist das trotzdem ein erster Lichtblick gewesen für den Fußball, die Offenheit, die Integrationskraft?
Also ich finde es wirklich Quatsch, so eine Regelung aufzustellen. Die Begründung, warum man die wieder abschafft, ist aber genauso Quatsch. Weil da geht es nicht darum, da geht es dann ja nicht darum, tatsächlich hast du ja schon angesprochen, Millionen, Milliarden Geschäft zu sagen, okay, wir sind irgendwie auch ein Vorbild für Integration, sondern es geht um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Mannschaften. Beides hat so einen weirden Beigeschmack von so Standortnationalismus. Deshalb finde ich das gut, dass es abgeschafft ist, aber die Begründung zeigt auch ein bisschen, wohin sich so moderner Fußball entwickelt. Und also aktuell ist die Debatte dann irgendwie nicht, ob es diese Regelung gibt, sondern sollen Investoren in Vereine gelassen werden. Das ist mal eine ganz andere Debatte, aber es schließt ja natürlich daran an. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und nicht mehr, nicht um die Personen oder um Vorbildfunktion, die der Fußball ja auf jeden Fall hat.
Das ist natürlich dem Opportunismus geschuldet, ne? Das ist genau das, was du auch gerade zusammengefasst hast. Also ich fand es zu dem Zeitpunkt auch, mich hat sehr erschrocken. Ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgerüttelt worden, als das damals passiert ist, weil man hat das zwar so ein bisschen mitgekriegt, aber es war einem eigentlich nicht so richtig bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst als die Riesendiskussion darüber entstand, hat man angefangen, also ich zumindest, mich damit auseinanderzusetzen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass mich das sehr geärgert hatte drüber damals. Und er hat vollkommen recht, dass man es ins Leben ruft und dann es wieder abschafft. Das ist beides total unsinnig.
Du hast es schon mal gesagt, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn zum Beispiel ein deutscher Bundestrainer mal aus einem anderen Land käme oder mit einem Migrationshintergrund hätte. Aber was muss denn vielleicht auf der Basis noch mehr passieren? Also ich habe zum Beispiel auch so gelesen, dass nach wie vor Fans in Fußballvereinen, Mitglieder in Fußballvereinen sagen, naja, also es ist ja toll, dass wir Migrationshintergrundspieler haben, weil die sind ja so sportlich und körperlich so fit und so weiter. Also wieder diese Reduzierung, ich habe es schon mal angesprochen, auf das rein körperlich-sportliche. Ist das in Ordnung oder ist das diskriminierend?
Also grundsätzlich ist es diskriminierend und ich glaube, dass es erstmal immer darauf hinauszielen sollte, diese harten Strukturen aufzubrechen, gerade im Fußball. Diese Statuten, die es ja gibt, die sind in einer Zeit entstanden, wo es nur weiße Spieler gab. Und darauf basierend spielen wir immer noch Fußball in den Vereinen. Das ist nie geändert worden. Diese ganzen Statuten, die es gibt um diese Vereinssituation herum. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen Schiedsrichter, das hat er mir erzählt, er hat eine Mannschaft, die er betreut. Und es gibt einen Schiedsrichter, der zu Spielern gesagt hat, halt die Fresse, du Ausländer. So. Und dann ist Younis hingegangen und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Weil normalerweise müsste der Schiedsrichter jetzt die rote Karte kriegen. Bei wem kann ich mich jetzt beschweren? Und letzten Endes ist es so ausgegangen, er kann das gar nicht, weil das in diesen Statuten nicht festgehalten worden ist. Das ist das, was ich meine. Die sind irgendwann mal geschrieben worden. Und da müsste man grundsätzlich schon mal anfangen, das aufzubrechen, da wirklich ganz tief in die Strukturen reinzugehen und das zu erneuern. Man müsste sich auch Trainer zur Seite holen. Es gibt Trainer, die sagen beispielsweise, also es gibt einen Trainer, der das gesagt hat, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, der hat seine Jungs da stehen, der sagt zu den dunkelhäutigen Spielern, ihr seid meine Gangster, und zu den Weißen sagt, ihr seid meine Schwiegersöhne. So, um das mal auch mal als Beispiel zu benennen. Und das ist, wie gesagt, so tief in diesen Leuten drin, dass sie das gar nicht mehr merken und eigentlich in dem Moment gerne, du willst was dazu sagen, ich möchte wieder, und gerne was Ironisches, sie denken, sie sagen was Ironisches, aber das ist genau der Kern, um den es hier in dieser Situation geht. Dann sind es die Schiedsrichter, es sind die Kommentatoren, es ist der DFB natürlich, der auch in seiner Verantwortung ist. Es sind die Vereine selber, die auch in der Verantwortung stehen.
Auch wenn man die Menschen in der Leitung sieht. Ne?
Natürlich, natürlich.
Kein Migrationshintergrund.
Absolut, ne? Ja. Und die Spieler und die Mitspieler oder Spielerinnen und Mitspielerinnen, die auch. Also wir alle, die wir in diesem Konstrukt vorkommen, tragen natürlich auch einen Teil der Verantwortung. Und wir alle sind am Ende auch die Veränderung. Und das können wir eben nur gemeinsam schaffen.
Leon.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, weil wir so viel über so diese, also jetzt gerade mal ein bisschen in der Frage auch diese Basis angeklungen ist und also ich weiß nicht, korrigiert mich, aber ganz viele oder zumindest die Sachen, die ich kenne, wo es irgendwie um so Aufarbeitung von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus im Fußball geht, sind halt so außerhalb des DFBs, außerhalb der DFL und so weiter. Also die Meldestelle in NRW, es wird halt getragen von den Fanprojekten. Und das ist total richtig und total wichtig, dass es das gibt, auch außerhalb der offiziellen Strukturen. Und wenn man sich das anguckt, sieht man eindeutig, und da habe ich gerade mal drüber nachgedacht, ob das auch ein Grund ist, warum immer weniger Mädchen Lust auf Fußball haben. Mit deutlichem Abstand ist Sexismus die Diskriminierungsform, die am häufigsten vorkommt. Danach kommt dann Rassismus und Antisemitismus. Das ist ja ein Riesenproblem. Und das ist aber eigentlich genau die Stellen sind von genau Fanprojekten und allgemein so einer Kultur, die sich um den Fußball herum entwickelt, die da ein guter Anknüpfungspunkt ist, um da einen positiven Blick drauf zu werfen.
Du bist dabei, mit mehreren Leuten einen besonderen Verein zu gründen, dessen Namen du aber noch nicht sagen darfst.
Ich darf es nicht sagen. Ich habe extra nochmal nachgefragt, was ich denn sagen darf. Wir haben den Verein gegründet. Ja, das ist passiert vor ungefähr 14 Tagen. Und zwar in den Räumlichkeiten des DOSB, die uns da auch unterstützt haben. In Frankfurt sitzen die.
DOSB ist?
Deutscher Olympischer Sportbund. Mhm. Habe ich auswendig gelernt. jedenfalls geht es darum, dass wir so eine, ja man könnte sagen, so eine Interessensgruppierung eigentlich sind, basierend auf drei Säulen. Zum einen geht es um das Thema Awareness, es geht natürlich auch um das Thema Lobbyismus und es geht auch um das Thema, dass wir halt Ansprechpartner sind oder Beratungsstelle sind, dass wir auch wirklich auf die Strukturen schauen und gucken, wie können wir euch das beibringen, dass ihr mit dem Thema Rassismus umgeht? Beim Thema Lobbyismus geht es auch darum, dass man genau das macht, direkt mit diesen Stellen halt kooperiert irgendwie. Also das ist etwas, was jetzt kommen wird. Und das Tolle daran ist, ich bin die Älteste, das sage ich mal direkt dazu. Ich komme mir echt vor wie die Mutter von denen. Und das ist jetzt kein Spaß. Ich bin total stolz, dass es eine junge Truppe, die sind so jung und die können so toll reden und die sind so das sind Wissenschaftler, das sind ehemalige Spieler, das sind Medienleute und die sind so klug und es macht so einen Spaß. Wir haben einen dabei, Özgür, ich habe den Nachnamen vergessen, kommt aus der Soziologie. Der hat einen Professortitel. Also das ist Wahnsinn. Und der ist, wie alt ist der? 32 oder so. Und wenn der erstmal anfängt zu reden, da spitzt du wirklich die Ohren. Und ich habe direkt auch, als ich in der Runde saß, ich habe direkt gesagt, ich bin ganz stolz, dass ich dabei sein darf. Und ich lerne halt auch noch so viel von euch. Wir sind ein guter Mix. Es ist natürlich, haben alle einen migrantischen Hintergrund. Es ist auch wirklich alles dabei, was in Deutschland so gerade besprochen wird. Das finde ich auch ganz wichtig, damit natürlich diese Anlaufstelle, die wir auch bieten wollen, in der Beratung letzten Endes auch sämtliche unterschiedliche Themen abdeckt. Wir fangen gerade erst an, deswegen findet man es noch nicht und darum möchte ich auch noch nicht über den Namen sprechen.
Dass ja. wir dann Wann so meint ihr, dass ihr soweit seid, an die Öffentlichkeit zu treten?
Ja, wenn wir mit der Diskutiererei fertig sind. Das ist natürlich, wenn Leute gut reden können, dann wird immer viel geredet und lange geredet. Ich glaube, dass wir so in 1-2 Monaten ungefähr soweit sind. Es muss heutzutage, du musst einfach eine Homepage haben. Dann am besten noch einen Podcast dazu, kleinere Videos auch, damit, wenn du den Leuten das sagst, wir wissen ja, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es echt die 15-Sekunden-Regel. Ich suche irgendwas bei Google, gehe dahin und merke, dass ich plötzlich ganz woanders unterwegs bin und weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich suchen wollte. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das fertig kriegen, damit, wenn wir den Leuten das erzählen, die das auch direkt finden können.
Ja. Würdest du sagen, du bist trotz allem, wir haben ja eine Menge, sag mal, Hürden und Herausforderungen, um nicht von Problemen zu sprechen, hier im deutschen Fußball angemerkt, bist du trotzdem noch optimistisch, dass die Integrationskraft des Fußballs, die es ja gibt, auch Früchte trägt?
Der Fußball ist tatsächlich, und ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja immer gerne sage, es gibt auch noch andere Ballsportarten oder Mannschaftssportarten außer dem Fußball. Aber es gibt keine, die auf der einen Seite so viele soziale Schichten miteinander verbindet und auf der anderen Seite, wo die Stadien so viele Menschen zulassen auf einmal. Das ist ganz wichtig. Also das ist nicht im Basketball so, das ist nicht im Volleyball, Handball und wie sie alles, ist nur im Fußball. Also wie man in Köln so schön sagt, à la couleur. So, ne, irgendwie. Ja. Und von daher Jein, weil es ist natürlich von, ja, es ist von ein paar Aspekten abhängig. Es ist davon abhängig, dass wir alle wieder ehrlicher werden, auch gerade in dieser Sportart. Ich kann auch Fans verstehen, das wirst du sicherlich auch unterstreichen, ich kann Fans verstehen, die sagen, das hat überhaupt nichts mehr mit meinem Fußball zu tun oder, was heißt denn mein, das ist ja kein Besitzeigentum, aber mit dem Fußball, den ich kenne, zu tun. Und da muss man besonderes Augenmerk auch darauf legen, was ist mir jetzt wichtiger, das Geld oder der Sport? Ich glaube, da muss noch mal ein bisschen struktureller gearbeitet werden. Darum meine ich ganz klar, es liegt an einigen Aspekten, die ganz wichtig sind, dass man sie berücksichtigt. Und dann glaube ich auch daran, dass der Fußball auf jeden Fall wieder in der Lage ist, die Tore so weit zu öffnen, dass Begegnungen stattfinden können, wo Menschen sich auch gerne begegnen und wo vor allem Dingen auch etwas passiert, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, nämlich die Tatsache, wir leben alle gerade in einer Zeit, wo jeder für sich so ein bisschen seine Energie in seiner Tasche vor sich herträgt. So. Und gerade im Stadion ist es so, wenn da passiert nämlich genau das Gegenteil. Das heißt, wir packen unsere Energie aufs Spielfeld. Und jeder Einzelne tut das als Fan, wenn er da sitzt. Und das ist das Tolle daran, wenn die Leute immer sagen, oh, das Spiel hat sich gedreht. Und das dreht sich nicht einfach so, das Spiel, sondern es hat ganz viel auch mit uns zu tun, wenn wir da sitzen und wirklich so richtig mitfiebern und alles. Ich meine, ich kenne das, ich weiß ja, wie es bei mir ist, wenn der FC ein Tor schießt. Boah, ich habe danach keine Stimme mehr, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Jedenfalls, wie wichtig das ist, nochmal darüber nachzudenken, die Energie wirklich auch nach draußen zu lassen. Und ich glaube, das kann nur dieser Sport, weil da so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und ein letztes, und bin ich auch sofort fertig, was ich so toll finde, auch in der Bundesliga, gerade in der Bundesliga sieht man das, wenn man türkische Spieler hat, wenn man Spieler aus afrikanischen Ländern hat, wenn man Spieler aus osteuropäischen Ländern hat, ihr guckt doch mal bitte das Publikum, das ist so bunt gemixt und das ist so toll, wenn man, das hat man jetzt bei der Europameisterschaft, klar, da kommen ja auch viele Länder zusammen, aber das hast du in der Bundesliga schon und das ist das, was es letzten Endes ausmacht, wenn wir das hinkriegen, da wieder das Augenmerk auf diese Ehrlichkeit zu legen, ich glaube, dann wird der Fußball irgendwann auch wieder die Brücke sein, denn Fußball ist eigentlich Liebe am Ende.
Leon, abgesehen von der Fußballbegeisterung in den Stadien, ne, kannst du als Ausstellungsmacher, können Museen zum Beispiel mit Ausstellungen auch dazu beitragen, dass dieses Wir-Gefühl entsteht, unabhängig von Religion, Herkunft, kultureller Herkunft und so weiter?
Also ich glaube, was wir gemerkt haben in dem Kontakt mit den ganzen Vereinen, denen wir gesprochen haben für die Ausstellung, ist das, was du gerade beschrieben hast, wie viele Leute das sind, die richtig krass Bock auf diesen Sport haben und auf die ganzen Strukturen hier mit zusammenhängen und auf die Kids, die das spielen und selbst zu spielen. Und das ist ganz toll. Und das hat man, glaube ich, gemerkt. Und ganz viele von denen waren am Anfang so ein bisschen am Zweifeln, ob sie sozusagen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, wert sind, ausgestellt zu werden. Und ich glaube, das muss man denen unbedingt nehmen, weil das ist nicht nur ausstellungswert, das ist auf jeden Fall ausstellungswert. Das ist total wichtig, nicht nur, also Fußball als gesellschaftliche Kraft und als wahnsinnig wichtiger gesellschaftlicher Punkt, auch im Museum und in kulturellen Orten irgendwie zu beachten und auszustellen und damit umzugehen und zu verhandeln und nicht irgendwie als, naja, Außenstehendes, das Stadion ist irgendwie außerhalb der Gesellschaft zu betrachten, sondern als zentralen, also als wichtigen Teil davon. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, das auch hier reinzulassen und auch wissenschaftlich zu betrachten und genau auch in Kulturorten wie hier im Museum irgendwie ja, diesen Raum zu schaffen.
Ein Raum der Begegnung auch.
Ja, auf jeden Fall. Und auch für die Vereine so ihre Geschichte darzustellen.
Herzlichen Dank an Shari Reeves und Leon Hofer für das Live-Podcast-Gespräch über den Fußball als integrative Kraft in unserer Gesellschaft. Die Sonderausstellung Der Ball ist bunt, Blicke auf den migrantischen Fußball in Köln endet doch in der neuen Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums. Hat das Kuratorenteam eine Fülle an Geschichten zur Geschichte von Menschen, die nach Köln zugewandert sind, zusammengetragen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie mit dabei waren hier bei unserem Gespräch. Mein Name ist Birgit Schippers und ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank.